Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Vorhang auf, es ist Welttheatertag heute an diesem 27. März, einem Montag. Hier ist euer Update-Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wenn ihr vom Streik betroffen wart heute, dann habt ihr das Tagestheater ja so oder so erlebt. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst von den Gewerkschaften Verdi und EVG. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr, sagt die CDU-Politikerin Gitta Connemann.
Ein Warnstreik soll die Waffen zeigen, aber soll sie nicht einsetzen. Heute liegt das Land still.
Ist das noch vereinbar mit dem Gemeinwohl? Oder ist es vielleicht auch mal okay, wenn man die Aktion eigentlich gut findet, sich solidarisch zeigt, aber flucht, weil man nicht von A nach B kommt? Auch das klären wir. Außerdem 20 Stunden verhandelt, ohne Ergebnis. Die Spitzen der Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne haben im Koalitionsausschuss geredet und sich dann auf morgen vertagt. Zu viel gute Ideen oder zu zerstritten? Auch das klären wir. Und was ist da los in England? Dort werden gentechnisch veränderte Pflanzen in der Landwirtschaft zugelassen.
Nur eine bestimmte Form der Gentechnik ist erlaubt, nämlich das sogenannte Gene Editing. Und zwar wird beim Gene Editing kontrolliert an bestimmten Stellen das Erbgut verändert.
Über die Methode Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori, die uns auch in diesem Podcast erklären wird, warum man das in England macht. Schön, dass ihr in die Woche mit uns startet.
Deutschlandfunk Nova.
Nach 20 Stunden, da war immer noch nicht Schluss, der Koalitionsausschuss zwischen SPD, FDP und Grünen. Er wird auf Dienstag vertagt. Zu viel vorgenommen.
Wenn man sich nichts vornimmt, hat man nichts zu diskutieren. Da wir sehr ehrgeizig sind und uns viel vorgenommen haben, werden wir jetzt am Sonntag diskutieren, aber auch noch viele, viele Male.
Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD vorher gesagt und vielleicht wird es noch viele, viele Male geben. Zu ehrgeizig, zu ambitioniert oder doch zu zerstritten, sprechen wir drüber mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich, Volker.
Hallo Thilo, ich grüße dich.
Was ist da los in Berlin?
Naja, du hast den letzten Punkt schon erwähnt, wahrscheinlich dann doch arg zerstritten. Wir haben ja diese ganze Debatte im Vorfeld schon mitbekommen, diesen Streit zwischen Grünen und der FDP über verschiedene Punkte, eben die thermische Sanierung der Gebäude oder der Heizungsaustausch, der Infrastrukturausbau und all diese Punkte. Also da ging es wohl heftig zur Sache und dann haben diese 20 Stunden offenbar nicht gereicht. Und dann kommt dazwischen, dass die Regierung ja noch andere Verabredungen hat. Der Koalitionsausschuss ist ja nicht ein Gremium der Bundesregierung, sondern der sie die Koalition tragenden Parteien, der sollte das eigentlich gestern Abend relativ schnell abfrühstücken, aber das haben sie nicht geschafft. Und insofern, jetzt zur Stunde, finden die Regierungskonsultationen in den Niederlanden statt. Da sind dann 7 Mitglieder der Bundesregierung und der Bundeskanzler hingefahren. Und das ist der wesentliche Grund dafür, weshalb das unterbrochen werden musste. Sonst hätte man wahrscheinlich munter weitergemacht.
Ich meine, man kennt das ja vielleicht aus dem einen oder anderen Call, in dem man ist. Man nimmt sich ein paar Themen vor und dann wird es immer mehr und man kommt nicht weiter. Bei welchen Themen gibt es denn jetzt im Koalitionsausschuss am meisten Diskussionsbedarf?
Na, ich will es mal ein bisschen zurückdrehen. Wenn wir an das vergangene Jahr uns erinnern, Thilo, da hatten wir den Ukraine-Krieg und die Nachfolgewirkungen der Corona-Debatten. Da hat die Regierung relativ schnell geschlossen handeln müssen, hat 100 Milliarden für die Bundeswehr in Angriff genommen, hat auch sonst viel Geld in die Hand genommen, um das Land zu beruhigen und kam aber eigentlich gar nicht zu dem, was sie sich als Fortschrittskoalition vorgenommen hatte. Also die technologische Modernisierung des Landes, Heizungsumbau habe ich schon erwähnt, Sanierung der Gebäude, Infrastruktur, Ausbau, Finanzierung der Kindergrundsicherung und jetzt natürlich auch den Bundeshaushalt. Und all das steht jetzt plötzlich an und man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt werden da erneut neue Koalitionsverhandlungen geführt, weil sich durch die Umstände im vergangenen Jahr auch die Voraussetzungen geändert haben für das, was man jetzt noch vorhat. Und dann geht es nochmal wirklich heftig zur Sache. Man kann vielleicht sogar vom Koalitionsvertrag 2 sprechen, der jetzt geboren werden muss, weil diese Koalition unter neuen Bedingungen sich wiederfinden muss.
Na gut, im besten Fall gibt es natürlich ein Update dann vom Koalitionsvertrag und das ist dann so erträglich, dass man auch davon was hat. Was hast du für ein Gefühl, wie ist die Stimmung unter den drei Parteien?
Es gab wenig Sachen, die nach außen gedrungen sind. Es gab nur einen Tweet von Christian Lindner, der heute gegen die Mittagszeit dann rauskam oder bekannt wurde. Der schrieb von Ideenreichtum, Schlafmangel, Koalitionsausschuss. Mehr stand da auch nicht drin in dem Tweet. Wir hören sehr, sehr wenig von dem, was da geschehen ist. Aber allein die lange Dauer lässt darauf hindeuten, dass es da wirklich zur Sache geht. Da geht es um die Prinzipien. Wir erinnern uns an den Streit zwischen Grünen und FDP in der vergangenen Woche. Natürlich sind das auch die Kernpunkte, um die es jetzt geht. Also die Frage, Wie kommt man da zusammen? Kommt man da überhaupt zusammen? Gibt es Mittel und Wege, dass man einen Kompromiss findet, hinter dem alle drei Parteien am Ende auch wirklich stehen können und sagen, seht her, dafür steht diese Koalition. Und nach dem Vorgeplänkel in der vergangenen Woche, es war nicht nur ein Geplänkel, es war eine heftige Auseinandersetzung, hat man ja das Gefühl, da sind noch einige Steine aus dem Weg zu räumen.
Du hast den Tweet genannt von Finanzminister Christian Lindner. Hashtag Schlafmangel ist da drin zu lesen zum Koalitionsausschuss. Und das schauen wir uns gleich mal genauer an, wie Schlafmangel Entscheidungen beeinflusst. Und zwar mit Martin Schütz aus unserem Team. Martin, können Politikerinnen und Politiker eigentlich noch Entscheidungen treffen, wenn sie wenig schlafen, geht das?
Also ist ein bisschen die Frage, wie man wenig schlafen definiert. Wenn sie 7 bis 8 Stunden geschlafen haben, das ist aus meiner Sicht nicht wenig, dann läuft alles ganz normal. Alles darunter ist dauerhaft ungesund und alles unter 6 Stunden Schlaf ist aus Sicht von ExpertInnen schon ziemlich nah am Schlafentzug.
Welche Folgen hat das?
Also das kann langfristig zu wirklich großen gesundheitlichen Problemen führen, beispielsweise zu erhöhtem Blutdruck. Auch auf die Blutzuckerwerte kann das durchaus Konsequenzen haben. Und das ist ja vielleicht auch die Frage bei den Politikern dann eher, das Risikobewusstsein beispielsweise, das verändert sich. Also unsere Aufmerksamkeit lässt deutlich nach, das spüren wir schon direkt. 24 Stunden ohne Schlaf beispielsweise ist so wie 1 Promille Alkohol im Blut.
Ja, man fühlt sich so ein bisschen betrunken, ne? wenn man wenig geschlafen hat.
Wenn man so richtig durchrocken muss. Ja, das kennen, glaube ich, relativ viele von uns, dieses Gefühl, also sei das Prüfungen oder Feiern, dass man halt einfach ein bisschen geschwächter ist durch weniger Schlaf. In uns baut sich ein Schlafdruck auf und dem geben wir halt einfach nicht nach. Das ist auch mal okay, dauerhaft aber eben überhaupt nicht, sagt die Privatdozentin Dr. Eva-Maria Elmenhorst. Sie ist Ärztin und Schlafexpertin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und an der RWTH Aachen.
Also so nach einer kurzen Nacht, das kann man meistens noch recht gut kompensieren. Da sind die Einbußen relativ gering. Wenn man dann schon die zweite oder dritte kurze Nacht dranhängt, dann wird es schon recht deutlich, dass die Aufmerksamkeit zurückgeht, dass man eine verlängerte Reaktionszeit hat und sich an gewisse Dinge nicht mehr so gut erinnern kann.
Auch nicht optimal für Verhandlungen von Politikern im Grundsatz, würde ich sagen. So, das Hirn altert durch den Schlafentzug, aber die Wirkung von so einer einzelnen Nacht komplett ohne Schlaf, die scheint recht schnell wieder umkehrbar zu sein, sofern du den Schlaf dann auch wieder komplett nachholst.
Es ist ja so, unser Gehirn und unser Körper sind ja eigentlich relativ gut trainierbar. Mhm. Geht das auch mit Schlafentzug?
Das ist wohl nicht möglich, also anders als Muskeltraining beispielsweise. Allerdings scheint es eine Typfrage zu sein. Es gibt Menschen, die das sehr, sehr gut wegstecken können und andere eben überhaupt nicht. Man kann sich aber Strategien aneignen, um mit Schlafentzug besser umzugehen. Koffein ist natürlich ein beliebtes und auch legales Mittel und das kann aus Sicht von Eva-Maria Elmenhorst auch wirklich sehr gut dabei helfen. Dank Koffein lässt sich nämlich die Leistungsfähigkeit für mehrere Tage wirklich auf so einem ausgeruhten Zustand halten, je nachdem wie stark eben das Schlafdefizit ist. Und die Reihenfolge dabei ist auch entscheidend. Erst das Koffein und dann ein Nickerchen von 15 bis 20 Minuten.
Und wenn ich dann nach 20 Minuten aufstehen möchte, dann beginnt das Koffein zu wirken. Dann habe ich also praktisch den Erholungseffekt des Nickerchens und auch die positive Wirkung des Koffeins auf die Leistung und Wachheit.
Aber das Ganze hat natürlich seinen Preis und die Expertin Eva-Maria Elmenhorst weist auch darauf hin, dass man eben, dass das überhaupt nicht gesund ist, wenn man das dauerhaft so macht. Schlafen musst du irgendwann und dann auch bitte ausreichend.
Okay, du musst es kompensieren, also richtig, irgendwann mal. Mhm. Was bedeutet das denn alles jetzt für die Politikerinnen und Politiker, die sich da die Nacht um die Ohren schlagen und in dieser Konferenz oder in diesem Ausschuss lange tagen?
Ja, dass sie im Grunde genau das machen, was sie jetzt tun, sagt die Schlafexpertin Eva-Maria Elmenhorst, nämlich besser ins Bett gehen.
Also ich hoffe sehr für uns und für die Politiker, dass sie zu den Leuten tatsächlich gehören, die das gut verkraften können. Aber generell kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Lage ist, wirklich gute Leistungen zu bringen über so einen Zeitraum hinweg. Und ich würde auch diesen Politikern raten, doch nachts schlafen zu gehen und die Debatten am nächsten Tag fortzusetzen.
Also das scheint ja der Fall zu sein. Das machen die Mitglieder des Koalitionsausschusses ja. Wobei man auch sagen muss, das ist noch ein relativ mickriges Beispiel für Politikeralltag, was sich da jetzt in Berlin abgespielt hat. Es gibt den legendären EU-Gipfel von Nizza aus dem Jahr 2000, der hat fast 92 Stunden gedauert. Und das ist mir unvorstellbar, wie das auch nur ansatzweise funktioniert.
Ja, 15 Liter Kaffee wahrscheinlich dann irgendwie, um durchzukommen. Schön, dass du noch mit so einem historischen Fakt endest. Heute ist Montag, eine Stunde History, da gibt's noch mehr dazu. Für den Moment haben wir darüber gesprochen, wie Schlafmangel Entscheidungen beeinflusst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das geht für uns nach Israel. In Israel gibt es nämlich schon seit Wochen Proteste, ihr habt es mitbekommen, gegen die Justizreform der Regierung von Benjamin Netanyahu. Jetzt sind die Proteste aber noch mal größer geworden. Heute gab es sogar den Aufruf zum Generalstreik. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den News für uns. Wie groß fallen die Proteste aus?
Sehr groß, muss man sagen. Zehntausende sind in den großen Städten Jerusalem und Tel Aviv und auch anderswo auf den Straßen. Viele Läden sind zu. Auch Hochschulen, Unternehmen, Banken, Krankenhäuser und der größte Flughafen streiken mit. Da sind vorerst alle Starts abgesagt. Viele Demonstrierende befürchten, dass die Justizreform die Demokratie und Gewaltenteilung in Israel bedroht. Aber jetzt rufen auch Anhänger der rechtsreligiösen Regierung und von ihrer Justizreform zu Protesten auf. Israelische Medien berichten, dass auch mehrere Rechtsaußengruppen ihre Anhänger zur Knesset schicken, dem israelischen Parlament, sozusagen als Gegendemo zu den Regierungsgegnern, die da schon demonstrieren. Und die Polizei befürchtet da jetzt Ausschreitungen.
Warum sind diese Proteste denn so groß geworden?
Es wird jetzt immer knapper, die Justizreform noch zu stoppen, denn das israelische Parlament geht demnächst in Feiertagspause und soll eigentlich vorher noch über einen Teil der Reform abstimmen. Das ist der Teil, bei dem die Regierung mehr Einfluss auf die Ernennung von Richtern bekommen soll. Und über das Wochenende hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen Verteidigungsminister gefeuert, Yoav Gallant, nachdem der dazu aufgerufen hatte, die Justizreform noch erstmal zu pausieren, bis sich die ganze Lage wieder beruhigt. Der Verteidigungsminister hat er als Argument gebracht, dass es inzwischen auch im Militär und bei den Reservisten so viel Protest gegen die Justizreform gibt, dass die Sicherheit Israels bedroht ist.
Wir müssen den Gesetzgebungsprozess zum jetzigen Zeitpunkt stoppen. Wir müssen die Demonstrationen stoppen und die Hand für einen Dialog ausstrecken. Und jede Form der Befehlsverweigerung muss unverzüglich aufhören.
Und von dieser Kritik aus der eigenen Regierung hat sich Netanyahu erstmal nicht mal beeindrucken lassen, sondern den Verteidigungsminister entlassen mit dem Argument, dass ihm jetzt das Vertrauen in seinen Minister fehle. Und diese Entlassung vom Verteidigungsminister hat dann gestern Abend schon viele Menschen auf die Straße gebracht und heute werden es eben immer mehr.
Ja, da wird gestreikt und wird demonstriert. Wie reagiert die Regierung?
Also Regierungschef Netanyahu hat heute per Twitter dazu aufgerufen, dass doch alle Seiten friedlich bleiben sollen. Mehr hat man jetzt noch nicht von ihm gehört. Eigentlich hatte er für heute eine Rede angekündigt. Israelische Medien hielten es für wahrscheinlich, dass er dabei sagen könnte, dass es bei der Justizreform eine Pause geben soll. Aber diese Rede wurde immer weiter aufgeschoben. Ist immer noch nicht klar, wann sie stattfindet und auch noch nicht, was er sagen wird.
Es ist bis jetzt einfach noch nichts passiert. Wie geht's weiter?
Muss man beobachten. Was jetzt ganz frisch passiert ist, dass in Netanyahus Koalition sich ein bisschen was tut. Bisher waren zwei rechte Regierungspartner dagegen, die Justizreform aufzuschieben. Jetzt scheint aber eine der Parteien dazu bereit zu sein, die Abstimmung im Parlament zumindest bis nach den Ferien zu verschieben. Das ist die Partei von Rechtsaußenpolitiker Itamar Ben-Gvir, dem Minister für nationale Sicherheit. Der hatte ursprünglich mit Rücktritt gedroht, falls Netanyahu dem Druck der Straße nachgibt. Könnte jetzt sein, dass die da ein bisschen umkippen. Von anderer Seite bestätigt ist das aber noch nicht. Und man muss auch sagen, das ist ja nicht die einzige Partei, die Netanyahu in seiner Koalition zusammenhalten muss, um weiter Regierungschef zu bleiben.
Was auch immer da passiert, ihr werdet es bei uns hören. In Israel gibt es heute Generalstreik. Zudem haben sich diese Proteste schon ausgewachsen, die Proteste gegen die Justizreform. Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam mit diesem Update für uns.
Deutschlandfunk Nova Update.
Brombeeren, die keine Kerne mehr haben, Tomaten mit einer entspannenden Wirkung, gentechnisch verändertes Obst oder Gemüse wird zum Teil schon in Japan oder den USA beworben, habe ich gesehen. In der EU ist Gentechnik in Pflanzen ja streng geregelt. Da dürfen solche Pflanzen bis auf zwei Ausnahmen ja gar nicht angebaut werden. England will aber so sein wie die anderen. Dort ist aufgrund einer Gesetzesänderung gentechnisch jetzt ein bisschen mehr möglich. Sprechen wir drüber mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Christina, was genau ist denn da jetzt erlaubt in England?
Also da ist jetzt erlaubt, dass gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut und, wenn sie so Sicherheitsprüfungen überstanden haben, auch auf den Markt kommen. Aber, das ist jetzt wichtig, nur eine bestimmte Form der Gentechnik ist erlaubt, nämlich das sogenannte Gene Editing. Das ist nämlich eine bestimmte Form. Und zwar wird beim Gene Editing kontrolliert an bestimmten Stellen das Erbgut verändert, die Gene. Und das ist was anderes, als wenn man Pflanzen ganze fremde Gene einschleust, einbaut, irgendwo in ihrem Erbgut, zufällig. Mhm. Wenn man das macht, dieses wirklich ganze fremde Gene da einbauen, diese Pflanzen, die nennt man dann transgene Pflanzen. Und da ist es so, da bleibt England bei der Regelung, die eben für die ganze EU gilt, wo ja England bis vor kurzem auch dazu gehörte, nämlich nur eine bestimmte Maissorte dürfte angebaut werden, alle anderen sind nicht zugelassen Und das passiert aber auch gar nicht. Mhm.
Mit welcher Begründung wird das jetzt gemacht, dieses Gene Editing in England?
Mhm. Ja, weil dieses Gene Editing, damit verändert man Pflanzen eigentlich nur so, wie es auch in der Natur geschieht. Die macht das genauso, die Natur. Oder wenn man so eine klassische Züchtung sich anguckt, so wie vor 100 Jahren die Leute gezüchtet haben, ohne jede Gentechnik. Weil beim Gene Editing, da wird eben nur an einer Stelle, und die kann man ganz genau bestimmen, das Erbgut ein kleines bisschen verändert. Und das passiert eben in der Natur auch so, ne? Dass es immer wieder kleine Veränderungen im Erbgut einer Pflanze gibt und dann immer die nächste Pflanze ein kleines bisschen anders aussieht. Man macht das derzeit mit einem molekularbiologischen Werkzeug, das heißt CRISPR-Cas. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, wird auch manchmal Genschere genannt, weil da gab es einen Nobelpreis für. Deswegen vor ein paar Jahren. So, kennen das einige Leute. Und in England hofft man eben, dass man dadurch jetzt Pflanzen züchten kann, die besser an den Klimawandel angepasst sind.
Also das so ein bisschen als Grund, der dahinter steckt oder einer der Gründe. Wie ist der Stand in Deutschland da eigentlich bezüglich Gentechnik oder diesen Gene-Editing in der Landwirtschaft?
Also insgesamt Gentechnik, da ist die EU und damit eben auch Deutschland teilweise strikter als England. Also genauso strikt wie England ist sie eben in Sachen transgene Pflanzen, also diese Pflanzen, wo man wirklich per Gentechnik fremde Gene, komplette Gene eingeschleust hat, irgendwo ins Genom. So, das darf bis auf eine Ausnahme in der EU und in England nicht angebaut werden. Und theoretisch wäre es möglich, dass jemand da sich eine Zulassung holt, aber das ist so aufwendig, die Prüfverfahren, das ganze Verfahren, um diese Zulassung zu bekommen, das macht quasi keiner. In Deutschland wird nichts angebaut, in England auch nicht, außer für Forschungszwecken. Was jetzt in der EU strenger ist als in England, das sind eben die Regeln für Pflanzen, die per Gene Editing verändert wurden. Das ist eben jetzt erlaubt in England, aber die EU, die sagt, nee, auch das lassen wir nicht zu, das behandeln wir genauso wie transgene Pflanzen. Da gibt es also quasi kaum eine Chance, dass man die hier anbauen kann, weil die Zulassung so schwierig ist. Jedenfalls bisher, es gibt Versuche, das in der EU auch zu ändern.
Und was sind die Hauptargumente dafür und die, die dagegen sprechen?
Dagegen, fangen wir damit an. Kritiker fürchten, dass solche gentechnisch veränderten Pflanzen schlecht für die Umwelt sind. Dass sie zum Beispiel andere Pflanzen verdrängen oder dass sie die Vielfalt von Insekten verringern oder so. Oder auch, dass solche Pflanzen Menschen krank machen, also dass sie Allergien oder Krebs auslösen. Dagegen sagen aber viele Wissenschaftler, jetzt sind wir beim Pro, davon sieht man nichts in Studien. Und es gibt Studien dazu, schon seit Jahren. Außerdem dieses Gene Editing, das was ja das Besondere ist, das passiert im Grunde genommen auch in der Natur oder in der normalen Züchtung. Also auch so eine Kartoffel, die auf die klassische Art gezüchtet wird, ohne jede Gentechnik oder sich einfach selber da fortpflanzt auf dem Acker, auch die kann plötzlich mehr giftige Stoffe enthalten als sonst. Dass unser Erbgut und unsere Gene sich verändern oder auch die von Pflanzen, das ist ganz natürlich. Mhm. Mit Gene Editing macht man das eben nur schneller und genauer, das Züchten. Und das sei notwendig, sagen auch deutsche Wissenschaftler übrigens.
Ja, ich meine, du hast es ja schon gesagt mit der Notwendigkeit vorhin aufgrund des Klimawandels, dass die Pflanzen sich dann eben besser anpassen, oder?
Ja, genau, genau. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Weltbevölkerung auch weiter wächst noch. Ne? Beides zusammen führt eben dazu, dass es immer schwieriger wird, dass alle Menschen man ernähren kann. Und da hoffen eben viele Wissenschaftler, dass Züchtung per Gene-Editing helfen könnte.
Wo ist das denn jetzt abgesehen von England noch erlaubt?
Also so gentechnisch veränderte Pflanzen sind vor allen Dingen in USA, Indien und Argentinien. Da werden solche Transgenpflanzen vor allen Dingen angebaut, also die eben wirklich ganze fremde Gene in sich tragen. Übrigens auch für diese Pflanzen wurde bisher in Studien nicht gezeigt, dass sie schlechter sind für die Umwelt oder den Menschen als konventionell gezüchtete Pflanzen. Also die Anbaumethoden, die sind meistens problematisch, weil das riesige Monokulturen sind, da wird viel gedüngt, da werden Pestizide drauf gemacht und so. Der Anbau ist problematisch für Natur und Mensch. Aber eigentlich bisher, was man sieht in Studien, nicht, ob das jetzt klassische Züchtung ist oder durch Gentechnik. Da sieht man bisher in Studien keine großen Unterschiede.
Gentechnisch veränderte Pflanzen. In England ist das möglich anzubauen aufgrund einer Gesetzänderung. Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin, mit den Infos für uns. Und mal abgesehen von der Möglichkeit des Anbaus ist natürlich auch noch die Frage, ob man das dann appetitlich findet oder nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute war nicht nur Montag, es war mega Streiktag. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Die Streikenden sind ja für die gute Sache unterwegs. Aber natürlich, je nach Situation, je nachdem, wie es bei euch war, kann es schon sein, dass ihr euch geärgert habt oder vielleicht auch sehr viel geärgert hat. Obwohl die Streikenden ja für eine gute Sache einstehen, es macht natürlich oft dann irgendwie Unmut, wenn man zum Beispiel ein Hotelzimmer extra schon nehmen muss in der Nacht auf Montag, weil man heute ein wichtiges Gespräch hat und man nicht mit dem Zug dahin gekommen ist. Warum ist das für uns eigentlich so schwierig zu ertragen, sich solidarisch zu zeigen mit Leuten, die sich eigentlich für die gute Sache einsetzen? Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt das mal für uns rausgefunden.
Klar, auf jeden Fall, wir sind solidarisch mit den Streikenden. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen. Wer könnte da dagegen sein? Nur ganz ehrlich, es ist ja nur so lange einfach, solidarisch zu sein, bis es uns selbst betrifft.
IC 22 17 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Schwerin. Abfahrt 8.25 Uhr. Fällt heute aus.
Und dann ist man genervt. Und dann verflucht man die Leute, die heute streiken. Und dann findet man das alles gar nicht mehr so toll. Erklären kann uns das Dr. Wolfgang Krüger. Er ist Psychotherapeut und kennt sich aus mit zwischenmenschlichen Grenzsituationen.
In dem Augenblick, wo ich eigene Interessen habe, gerate ich in einen Konflikt. Ich kann plötzlich irgendwo nicht hinfahren oder stellen sich vor, im Grunde Ärzte zu streiken. Ich kann nicht zum Arzt gehen, ich kann nicht ins Krankenhaus gehen. Das heißt, plötzlich bin ich der Betroffene. Insofern wird die Solidarität, das Gefühl der Solidarität, immer begrenzt durch die eigenen Interessen und durch die Opfer, die ich plötzlich zu bringen habe.
Sprich, wenn ich heute schön gemütlich im Homeoffice sitze, dann ist es einfacher, solidarisch zu sein. Wenn ich heute im Stau stehe oder am verlassenen Bahnsteig, dann wird's schwierig.
Ich verstehe grundsätzlich, wenn man mehr Geld möchte, dass man alles lahmlegt, ist schon eine harte Nummer.
Klassiker eines Betroffenen. Wir unterstützen ja eigentlich die Sache, aber haben da jetzt irgendwie ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter. Das Teufelchen findet's echt scheiße. Aber das ist okay, sagt Psychotherapeut Krüger.
Wir müssen im Grunde sehen, dass wir, auch wenn wir gute Menschen sind, dass wir nicht unendlich belastbar sind. Wir müssen erkennen, dass das Leben immer wieder solche Konflikte mit sich bringt und müssen das quasi zunächst einmal akzeptieren. Wir verdrängen ja häufig solche Konflikte. Und dass wir diesen Konflikt, sagen wir mal, bewusst wahrnehmen und akzeptieren, dass es solche Konflikte gibt. Das ist die Grundlage dafür, sie lösen zu können.
Wer also gerade im Stau steht oder mit dem Fahrrad durch den Regen fährt, weil heute kein Bus kommt, tief durchatmen, sich zugestehen, dass man das alles mal gehörig doof findet mit dem Streik, ohne schlechtes Gewissen. Und ein Ventil suchen. Wie machen wir das? Das weiß Dr. Wolfgang Krüger.
Na, indem ich mir das Recht nehme zu fluchen. Für den Betreffenden ist das zunächst einmal ärgerlich. Man kann hoffen, dass man diesen Konflikt im Grunde schnell löst. Aber ich kann auf der einen Seite auf der Seite der Streikenden sein und das unterstützen. Aber gleichzeitig aus der eigenen Betroffenheit heraus kann das unendlich ärgerlich sein. Und da finde ich, dann haben wir das Recht, uns zu ärgern.
Psychotherapeutisch empfohlenes Fluchen nehmen wir gerne an oder lassen es an dieser Stelle stellvertretend raus von Brummifahrer Brian. Der hat das schon mal im Klimakleberstau für uns ausprobiert.
Ganz ehrlich, das ist eine absolute Scheiße. Die sollen bei den Politikern hochgehen und nicht hier uns. Uns, ja? Wir haben alle zu tun. Sie machen ihren Job, ich mache meinen Job. Und was machen die? Stören dabei. Es reicht. Die können zufrieden sein, dass ich gestern schön gefickt habe, dass ich entspannt bin. Sonst wäre ich schon da vorne. Ja?
Also, wir haben vielleicht doch irgendwie alle ein bisschen Brummifahrer Brian in uns heute und gleichzeitig Verständnis für die Streikenden, die für ein besseres Arbeitsleben auf der Straße sind, also für uns alle.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Annaroth liegt in Mittelhessen. Kleiner Ort, 3000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Nähe von Gießen, nächstgrößere Stadt. Annaroth bzw. ein fehlendes Dach eines Hauses dort hat aber jetzt für Newsfeed gesorgt mit der Headline Wetterdienst vermutet Tornado. Was ist da los gewesen? Verena Leindecker ist Meteorologin bei wetteronline.de. Hallo Verena.
Ja, hallo.
Im Fall von Annaroth, war es einer oder war es keiner?
Ja, das ist die gute Frage. Also So wie es aussieht, ich habe bisher auch nur die Bilder im Netz gesehen, ist es halt eher eine etwas schmalere Schneise der Verwüstung. Ganz in der Nähe, da wurde ja ein Haus abgedeckt und ganz in der Nähe davon gab es eine Wetterstation. Die Wetterstation, die hat keine kräftigen Böen aufgezeichnet. Und man sieht, die Schäden sind eher so ganz in einem schmalen Band irgendwie verteilt. Das heißt, das würde auf jeden Fall dafür sprechen, dass es eher ein Tornado war als eine kräftige Fallböe. Also es gibt schon einiges, was darauf hindeutet. Und auch in den Radarbildern sieht man so kleinere Rotationen. Also es kann durchaus ein Tornado sein, aber ich glaube, restlos geklärt wird das nicht.
Ich meine, wird das jetzt häufiger in Deutschland sein, dass wir über Tornados sprechen? Eigentlich ist Deutschland ja nicht so ein Tornadoland, oder?
Ja, das stimmt. Also wenn man das mit den USA vergleicht, auf jeden Fall nicht. Aber wir haben immerhin so durchschnittlich etwa 40 bis 60 bestätigte Tornados im Jahr. Also es kommt schon ab und zu mal vor.
Und ist das was durch den Klimawandel häufiger vorkommt?
Oh, das ist total schwierig zu sagen, weil was auf jeden Fall so ist, ist, dass es mehr Tornado-Meldungen gibt. Das kann aber auch einfach daran liegen oder wird wahrscheinlich daran liegen, dass es mehr Handys gibt und einfach, ja, dass es bei den Leuten mehr angekommen ist, dass es Tornados geben kann bei uns, so dass es einfach mehr Beobachtungen gibt. Aber ob die jetzt wirklich zunehmen, das ist total schwierig zu sagen.
Dann lass uns mal erklären, wie entsteht eigentlich ein Tornado?
Ja, und das ist auch gar nicht so leicht. Das ist tatsächlich nicht so restlos erforscht. Es gibt zum einen eine kräftige Gewitterzelle, eine sogenannte Superzelle. Die beginnt zu rotieren und reißt dann oder erzeugt dann sozusagen einen Wirbel bis zum Boden. Und das ist dann der Tornado. Das ist eine Variante, wie ein Tornado entstehen kann. Aber ganz oft entsteht ein Tornado ohne eine solche Superzelle. Du hast einfach nur einen kräftigen Schauer oder ein Gewitter, ein kleineres Gewitter sozusagen. Da ist die Theorie, dass man am Boden unterschiedliche Winde aus unterschiedlichen Richtungen hat und dann entsteht am Boden so eine Walze. Mhm. Und bei einer Schauerzelle ist es so, dass die Luft nach oben gerissen wird. Das heißt, diese kleine Walze wird nach oben gerissen und dann entwickelt sich daraus ein Wirbel, der nach oben hin gestreckt wird und dann immer schneller wird. Das ist aber auch nur eine Theorie, die noch nicht restlos bewiesen ist.
Aber ich höre da so raus, es kommt ganz viel auf die Analyse und auf das an, was man da sieht vor sich, was da passiert. Ja,
ja.
Okay. Jetzt sagt aber der Deutsche Wetterdienst, er hat den Verdacht, dass es dort in Mittelhessen diesen Tornado gegeben hat. Stellt man das dann im Nachhinein fest?
Ja, das kann man tatsächlich im Nachhinein feststellen. Also ganz oft haben wir mittlerweile auch, wie gesagt, irgendwelche Aufnahmen und dann ist es total klar, da war ein Tornado. Dann gibt es ja Radarbilder. Du kannst am Radar sehen, ob es da eine Rotation gab, in dem Fall in der Schauerzelle oder in der kleineren Gewitterzelle. Und dann sind die Schäden immer ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn du eine eher schmale Schneise der Verwüstung hast, dann spricht das eher für ein Tornado, weil so eine kräftige Fallböe bei einem Gewitter, die ist eher so großflächig. Und dann kann man sich zum Beispiel auch angucken, wie liegen denn mögliche Bäume oder Zweige, sind die so ein bisschen rotierend verteilt, sodass der Wind aus unterschiedlichen Richtung gekommen ist, dann spricht das auch immer eher für ein Tornado.
Wenn es jetzt einer war, wie schätzt du es ein? Bedenklich soll man da reagieren? Ich meine, immerhin wurde ja ein Dach abgedeckt.
Klar, also es ist ja zum Glück keiner verletzt worden, aber natürlich, wenn es ein Tornado war, wenn man einen sieht, dann sollte man sich schleunigst in Sicherheit begeben, also sich möglichst von diesem Tornado entfernen, möglichst nicht in Fensternähe stehen bleiben. Das kann durchaus auch kritisch werden und da kann man sich durchaus auch verletzen. Und das kann natürlich mitunter, wenn es richtig kräftig wird, auch tödlich enden. Also auf jeden Fall schauen, dass man sich davon entfernt.
Über Schauerzellen, Fallböen und Tornados war das Verena Leindecker, Meteorologin bei wetteronline.de. Wir haben darüber gesprochen, dass in Annaroth in Mittelhessen es offensichtlich am Wochenende aufgrund des Wetters ein Tornado gebildet hat. Ob es nun einer war oder auch nicht, dahingestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.